Der Mensch ist ein Beziehungswesen und Begegnungen sind Beziehung verdichtet. Wir finden zu uns selbst durch Begegnungen. Wir brauchen ein Du, um unser Ich zu erkennen. So durfte Paulus vor Damaskus völlig unvermittelt und gewiss auch unverdient, als einer, der Christus vorher verfolgt hatte, Christus begegnen. Und er erkannte ein Doppeltes, in den Augen Christi eine unendliche Liebe, die ihn bejahte, annahm, wertschätzte, so wie er war. Und zugleich zur Liebe kam die Wahrheit dazu. Er erkannte, dass sein ganzes bisheriges Leben, wenn Christus wahrhaft lebt und so ist, wie er sagt, und einen himmlischen Vater hat, wie er es verkündet, dass dann sein ganzes Leben, sofern er es bisher als lohnend empfand, plötzlich auf der Seite des Verlustes erschien. Eine völlige Umwertung aller Werte in der Begegnung mit der Liebe. Und von dieser Liebe hat er sein Leben lang verkündet, hat Gemeinden gegründet und verzagte Gemeinden wieder ermutigt. Die Korinther waren verzagt, weil ihr Selbstbild nicht übereinstimmte mit ihrer Erfahrung. Sie waren frustriert, dass es einige Christen gab, die durchstarteten und sie selber fanden sich mittelmäßig und konnten das nicht bejahen, was sie selber hatten. Sie erkannten ihre Gabe nicht, ihren Ort nicht. Und Paulus hat sie, wie wir heute Morgen besprachen, erinnert an Leib und Glieder und hat ihnen deutlich gemacht, dass jedes Glied seine eigene Identität und seinen Wert hat, ob das andere so sehen oder nicht. Wichtig ist die Verbindung zum Haupt, ist die Verbindung zum Leben, die Authentizität. Eine andere Gemeinde war die der Galater. Bei den Galatern war es genau so, dass sie die Liebe Gottes nicht konsequent denken konnten. Dass sie alles geschenkt bekommen, dass sie angenommen sind, wie sie sind, dass sie nichts tun sollen, als sich das sagen zu lassen. Das kam ihnen so unvertraut vor, weil das nirgendwo im Leben ist. Nirgendwo kriegt man was geschenkt und immer wenn es heißt, sie kriegen was geschenkt, zieht man den Kopf ein, weil man sagt, gleich kommt das Kleingedruckte. Irgendwo ist doch da eine Falle. Man denkt sofort an einen Vertreter, der was aufschwätzen will. Und die Galater waren deshalb empfänglich für einige Prediger, die selbst auch geborene Juden waren. Und die sagten, halt, das, was der Paulus sagt, ist nur die halbe Wahrheit. Ja, Liebe gehört auch zum Glauben und das brauchen wir auch. Gnade gehört auch zum Glauben, aber zur Gnade müssen auch die Werke dazu kommen. Wir kriegen zwar von Gott was geschenkt, aber dafür müssen wir auch was tun. Von dem alten Zinzendorf sagte man mal, dass der vor dem Bild eines Gekreuzigten stand, so wird überliefert. Und unter dem Bild des Gekreuzigten stand unten der Spruch drunter, als würde Jesus selber das vom Kreuz runter sagen. Das tat ich für dich, was tust du für mich? So leben sehr viele Christen, dass sie meinen Glauben bedeutet, Christus hat mir viel gegeben und jetzt bedeutet Glauben, dass ich meinerseits ihm entsprechend etwas gebe. Paulus war zwar in Griechenland, aber die Gnade Gottes ist nicht wie ein griechischer Kredit, den wir ihm geben aus der Eurozone. Gott liebt nie auf Kredit. Wenn Gott etwas schenkt, dann schenkt er's. Und dann ist es nicht so, dass er sagt, ich schenke es dir, aber jetzt musst du dich auch würdig erweisen und nur wenn du dich würdig erweist, kriegst du es auch geschenkt, sonst musst du es zurückzahlen. So kommt es, dass sehr viele Christen ihren Glauben selbst gar nicht als Entlastung, Lebensförderung und beglückend empfinden, sondern eher als einschränkend und lebensmindernd. Es gibt eine ganz einfache Testfrage, um zu verstehen, ob man wie Paulus von der Christusbegegnung her glaubt oder noch vor dieser letzten Christuserkenntnis steht und das eigentlich noch nicht verstanden hat. Ich kann nämlich fragen, trägst du deinen Glauben oder trägt der Glaube dich? Trägst du deinen Glauben oder trägt der Glauben dich? Oder das Gleiche anders formuliert. kostet dich dein Glaube zusätzliche Energie, Vitalität und Lebenskraft? Oder gibt dir dein Glaube mit allem zusammen, mit allem Auslegen, mit allem, was du tust, gibt dir dein Glauben mehr Kraft, als er dich kostet? So einfach ist die Frage. Trägt der Glaube dich oder trägst du deinen Glauben? Kostet dich dein Glaube mehr Kraft oder gibt er dir mehr Kraft? Und ich meine, mit allem dem, was du im Glauben lebst und tust und dich einbringst, kostet es mehr oder bringt es mehr? Und wir stehen hier an dem Punkt, wo wir kapieren, dass mit dem Wir ist ein ganz tiefes und umfassendes Geheimnis. Ich bin einige Jahre schon unterwegs, weil ich ja mit 19 angefangen habe zu predigen, seitdem nie aufgehört habe. Das heißt also, dass ich schon einige Menschen getroffen habe in all den Jahrzehnten. Und wenn ich über den Daumen sagen sollte, von allen Diskussionen, die ich hatte, von allen Seminaren, die ich hatte, aller Seelsorge, die ich hatte, wie viel Prozent aller aufrechten Christen haben das schon kapiert und kriegen mehr aus dem Glauben, als dass sie reinzahlen? Ich würde vorsichtig sagen, es sind keine 10%. Meine Erfahrung ist, dass mindestens 90%, ich meine jetzt die ernsthaften Christen, ich meine nicht irgendwie so irgendwo Karteileichen oder so, sondern von denen, die wirklich Christen sein wollen und das von Herzen sein wollen. Meine Erfahrung ist, dass sich 90% aller Christen abquälen und noch gar nicht verstanden haben, was Christsein eigentlich ist, obwohl sie Christen sind. Also sie kommen in den Himmel. Nicht? Sie können also gerne gegen Baum fahren und sind im Himmel. Aber schöner wäre es ja, sie fahren am Baum vorbei und sind auf der Erde und tun noch was für die Welt und für Gott und für sich selber und genießen ihren Glauben. Wo ist der Punkt? Nun, wir definieren Glauben in der Regel als das, was wir als Menschen zu tun haben, was wir durchzuhalten haben, was wir zu leisten haben, was wir beizutragen haben, nachdem Gott in Christus doch so viel getan hat. Ein Lieblingsbeispiel, das immer verfängt, ist das mit diesen Schritten. Wie viele Schritte macht denn Gott, macht Christus und wie viele Schritte muss ich machen? Und dann sagen viele, also gut, okay, 9 Schritte macht Gott auf mich zu, aber den einen Schritt der Entscheidung für Gott und des Glaubens, das ist mein Beitrag zum ganzen Heilsgeschehen und dafür gibt es dann ewiges Leben. Dann gibt es andere, die denken größer von der Gnade, also zum Beispiel die Altpietisten, die heißen nicht so, weil sie alt sind, sondern weil sie zuerst entstanden sind vor den Neupietisten, die denken groß von der Gnade. Dann sagt man gerne in der Evangelisation, 99 Schritte ist Gott auf dich zugegangen, nur einen musst du selbst im Glauben gehen, du musst dich entscheiden, du musst glauben, dann kriegst du alles geschenkt. Dann war ich das erste Mal auf der Langensteinbacher Höhe und war überrascht, wie groß die Gnade hier gehalten wird. Also dann sagt man, 999 Schritte kommt Gott auf mich zu. Nur einen Schritt musst du selber gehen. Das ist das sogenannte Additionsmodell. Wie funktioniert Glaube? Gott tut etwas, er tut viel, er tut sehr viel. 999 Promille tut Gott und du musst den einen Schritt selber tun. Es kommt, wie es kommen muss. An was liegt's? Gott geht einen Schritt, 2 Schritte. Ich kann jetzt weitermachen bis 999. Das ist im Neuen Testament schon bezeugt. Das wissen wir. Und woran scheitert es immer? Genau an deinem Schritt, an diesem einen. Denn das ist genau das, was wir nicht können. Es wäre so, als wenn ich sage, Gott geht 999 Promille von Amerika nach Frankreich, baut er eine Brücke und du musst nur diesen kleinen Abschnitt noch springen. Ja, spring mal die Kilometer, die dazwischen liegen. Nicht? Das schaffst du eben nicht. Das Missverständnis von Glauben ist, dass es etwas ist, was wir selber tun können. Warum? Glaube ist keine Leistung, Glaube ist keine Haltung, sondern Glaube ist im Neuen Testament und für Paulus seit Damaskus eine Beziehung. Glaube ist selbst die Beziehung. Gottes Liebe und Gnade ist die Gottesbeziehung von Gott zu mir. Glaube ist die Gottesbeziehung von mir zu Gott. Zur Beziehung aber braucht man erfahrungsgemäß mindestens 2 oder eben 3, 4, 5 und bis zur Gemeinde sind es dann ein paar Millionen. Das heißt, wir missverstehen den Glauben, wenn wir meinen, ich bin Subjekt meines Glaubens. Ich bin nicht Subjekt meines Glaubens, sondern ich bin der eine, die eine und das andere, was zum Glauben dazugehört, ist Jesus Christus als Person. Heute Abend kommen wir ja auch noch auf Beziehung und auf Freundschaft und erotische Liebe. Wenn ich einen Junggesellen habe und der sieht eins unserer attraktiven Paare, das hier rumläuft, hier laufen ja lauter attraktive Paare rum und andere, die wissen es noch gar nicht, dass sie Paare sind, aber das kann sich ja noch ändern, die nächsten Tage, nicht? Wir haben ja noch ein paar Tage. Und dann sieht der Junggeselle so ein attraktives Paar und sagt, ah, das finde ich doch toll. Also ich muss zugeben, das hat was, das strahlt was auf mich aus. Nächste Woche werde ich auch verheiratet spielen. Der kauft sich ein Doppelbett, der kauft sich einen großen Kühlschrank, der kocht jeden Tag für zwei, der bringt jeden Tag Blumen nach Hause. Alles macht er auf Paar. Und am Ende der Woche wird er was sagen. Super? Nee. Total frustrierend, total frustrierend. Das ist ja anstrengend, wenn man immer für zwei kocht, für zwei spült, für zwei schmutzig macht und alles für zwei macht. Irgendwo habe ich das Geheimnis noch nicht verstanden. So sind Christen, die meinen, glauben könnte man selber. Nicht? Die sind wie ein Junggeselle, der Ehe spielt und einfach alles doppelt macht. Aber das Einzige, was ihm fehlt, ist die Frau. Das, was den Glauben zum Glauben macht, ist nicht dein Glaube, das ist Jesus Christus. So wie eine Verlobung nur dadurch zur Verlobung wird, dass du einen zweiten Menschen findest, der mitspielt. Sonst wird es nämlich doof, ein blödes Spiel. Glaube ist nicht das, was du leistest. Glaube ist das, was du erlebst. Und das ist der Punkt, vor dem so viele Christen stehen. Die Galater merkten, irgendwas ist noch nicht so, wie es sein sollte bei sich. Und sie dachten ja, okay, wir müssen mehr tun. Also haben sie eine To-Do-Liste aufgeschrieben, eine Agenda aufgeschrieben, was ein Christ alles zu tun hat. Persönliche Evangelisation, Engagement, Spenden sammeln, Zehnten geben, Bibel lesen, Altes Testament, Neues Testament, vorwärts, rückwärts, dieses und jenes. Und sie haben lauter To-Do-Listen abgeleistet. Und je mehr sie quantitativ getan haben, desto qualitativ waren sie mehr frustriert, weil sie merkten, das ist es nicht, das ist kein Ersatz. Das ist wie ein Junggeselle, der Ehe spielt, indem er sich nur mehr Arbeit macht. Paulus hat ganz entsetzt reagiert, Galater 2, 19 und 20, fasst erst positiv dann zusammen, was seine Position ist, dass die Galater von sich aus sich an der Gnade und der Liebe Christi nicht begnügen lassen wollten und meinten, sie müssten selbst noch etwas dazu steuern, sie müssten noch etwas dazugeben von sich selber aus. Und er sagt, wir sind doch 2,16 von der Erkenntnis ausgegangen, dass kein Mensch von sich aus durch sein gelebtes Leben vor Gott bestehen kann. Niemand kann gerecht werden vor Gott und seiner Bestimmung entsprechen. Es sei denn, alleine durch Jesus Christus, das heißt ohne Gesetz, ohne Werke, allein durch Beziehung und Gnade. Und nun sagt er in 2,19, ich sag euch, wie es bei mir ist. Ich bin durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Paulus bringt es so stark auf den Punkt, dass er sagt, für mich ist mein altes, ich-zentriertes Leben, der ganze Krampf, dieses Leisten, dieses Geltenwollen, dieses Normen hinterherlaufen, ich bin dem gestorben. Ich schaue auf den gekreuzigten Christus und sehe eine Liebe, die bereit ist, das eigene Leben zu geben. Und angesichts dieser Liebe ist mein altes Leben für mich abgeschrieben und tot. Ich bin dem Gesetz gestorben. Und man muss dazu sagen, mit Gesetz meint Paulus als Jude und als Christ ja nicht die Straßenverkehrsordnung, nicht, der bist du nicht gestorben, pass auf, nicht, da musst du dich doch dran halten. Sondern er meint das Gesetz Gottes, er meint das Gesetz des Mose. Nichts, was im Gesetz des Mose steht, ist an sich übel. Dieses, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, ist super. Aber wenn du aus dem hohlen Bauch raus, weil du selbst nicht geliebt wurdest, sagst, ich muss jetzt andere lieben, damit ich selbst geliebt werde, rennst du gegen die Wand, du machst dich selbst kaputt. Wer versucht, das Gesetz aus eigenen Kräften zu erfüllen, der muss daran scheitern. Und wenn die 10 Gebote nochmal so schön sind, vorwärts und rückwärts gelesen, es ändert nichts dran. Die 10 Gebote beschreiben das, was Gott in dir tun will, aber nicht, was der Mensch an sich tun will. Nimm die Gebrauchsanweisung eines Motorrads und versuche es auf dem Fahrrad umzusetzen aus eigener Kraft. Dann weißt du, was Paulus mit der Frustration des Gesetzes meint. Da steht in der Gebrauchsanweisung eines Motorrads nämlich, spätestens bei 50 sollten sie in den zweiten Gang gehen. Aha. Spätestens bei 140 ist der dritte Gang angesagt. Aha. Und wenn dann der vierte Gang bei 210 eingelegt wird, dann hast du auf dem Fahrrad ein echtes Problem. Nicht? Da musst du aufpassen, dass deine Zunge nicht vorne in die Speichen kommt. Und dann ist das eine unheimlich frustrierende Sache. Für den, der auf dem Motorrad sitzt, ist so eine Gebrauchsanweisung das pure Evangelium. Super, der sechste Gang erst bei 200. Wow. Aber wenn du auf dem Fahrrad sitzt und versuchst, aus eigener Kraft zu machen, was nur das Motorrad kann, dann bist du leicht frustriert. Deshalb lesen Christen so ungern das Neue Testament. Da steht nämlich drin, was Christus in uns tun könnte, wenn er denn dürfte. Und wir lesen es immer in der stillen Zeitung in schlechten Gewissens weg und sagen, das habe ich zu tun. Jedes Ausrufezeichen im Neuen Testament, jedes Gebot im Neuen Testament ist kein Gesetz, ist eine Verheißung. Es sagt mit Ausrufezeichen, was Christus durch dich tun will. Und deshalb setzt Paulus einen drauf und sagt, also lebe gar nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Jetzt sind die Galater ganz verwirrt. Ja, was denn jetzt? Wir sehen dich vor uns stehen, wie du da begeistert redest. Und jetzt sagst du, das seist du eigentlich gar nicht, sondern das sei Christus in dir. Ja, gibt es dich denn gar nicht mehr? Heißt das, dass wir als Menschen unser Ich verleugnen müssen, verlieren müssen, uns klein machen müssen, damit Christus in uns groß werden kann? Nein. Paulus sagt, damit ihr mich richtig versteht, erkläre ich es euch nochmal. Also langsam zum Verstehen und zum Mitschreiben und Leben. Was ich nun in meiner irdischen Existenz, in meinem Fleisch lebe, das lebe ich, sagt Paulus, im Vertrauen auf den Sohn Gottes, der mich geliebt hat. Und zwar so sehr, dass er sein ganzes Leben für mich gegeben hat. Wer ist das Subjekt des gläubigen Paulus? Es ist Christus in Paulus und Paulus in Christus. Das ganze Geheimnis des Glaubens ist, dass wir verstehen, niemand von uns kann es tun und leben. In all den Jahren, die ich unterwegs bin, habe ich nur einen einzigen getroffen, der ganz überzeugend Christ war. Einen einzigen. Und das ist Jesus Christus selber. Und den habe ich auch nur im Neuen Testament getroffen, nicht? Ich habe ja keine Vision. Alle anderen sind nur insoweit Christ, als Christus durch sie lebt. Der Clou ist also, ich brauche nicht nur ein Du, um überhaupt zu kapieren, wer das Ich ist. Ich brauche nicht den Spiegel des Du, die Begegnung, um wieder auf mich selbst zurückgeworfen zu werden, zu sagen, jetzt weiß ich, wer ich bin und kann alleine weiterlaufen. Sondern ich bin überhaupt nur richtig ich mit dem Du zusammen und im Wir mit dem Anderen. Das ist ein uns völlig fremdes Denken, weil wir von Adam an und vor allen Dingen seit der Aufklärung, ob wir liberal geprägt sind oder pietistisch fromm geprägt sind, immer auf das Ich geworfen sind. Und da so groß die Unterschiede sonst zwischen den verschiedenen Fakultäten sind in unserer Frömmigkeitsgeschichte, hier sind wir alle Ich-Menschen, alle Adams-Menschen. Immer kommt es auf mich an, entweder im Hochmut oder in der Demut, immer stehe ich im Mittelpunkt. Ich muss es tun, ich bin gefordert, ich muss doch glauben. Und ich verstehe gar nicht, dass das Neue Testament gar nicht vom Ich redet, sondern immer vom Wir. Als junger Student war ich noch Single, traf ich einen Freund wieder und fragte ihn, wie geht's dir? Und er sagte, uns geht's super. Ich schüttelte mich einmal und sagte, wie, was ist denn jetzt passiert? Ich habe ihn gefragt, wie es ihm geht, ich kannte ja nur ihn. Und er hat sich selber gar nicht anders definieren können als sich und seine Verlobte. Und ich fragte ihn, wie geht's dir? Und er sagt, uns geht's super. Ich habe zweimal nachgedacht und gesagt, dann muss es ihm gut gehen, wenn es den beiden super geht. Dann ist er in ihr und super, also toll. Das hat mich das erste Mal richtig beeindruckt. Christsein bedeutet im Wir-Leben mit Christus. Das will aber eingeübt sein. Dass wir im Vertrauen leben, dass er immer da ist und dass er uns vollkommen liebt, genauso wie wir sind. Frei von allen Zwängen. Dass er nicht etwas von uns will, sondern dass er uns will. Dass er nicht meine Zeit will, nicht mein Geld will, nicht mein Engagement will, sondern dass er uns will und eigentlich nichts anderes will, als dass wir von morgens bis abends ihn genießen, uns von ihm beschenken lassen, mit ihm zusammen sind, uns bescheinen lassen von seiner Liebe, wie wir uns vorhin bescheinen ließen von der Sonne und es einfach nur genießen, dass er da ist. Jetzt sagst du, das kann doch gar nicht so einfach sein. Ich dachte, Christsein sei immer frustrierend, es muss wehtun, nur was wehtut, ist gesund. Nein, ich habe ja am Anfang gefragt, Bringt dir dein Glaube mehr oder kostet er dich mehr Kraft? Der Paulus ist seit der Christusbegegnung nur auf den Beinen gewesen. Dann hat er verkündigt, wurde verfolgt, flog ins Gefängnis, wurde gestraft. Dann hat er die Juden missioniert, seine Brüder und Schwestern von Geburt an. Dann haben nur einige Ja gesagt, die meisten haben ihn gescholten, haben ihn verprügelt und rausgejagt. Der hat das ganze Leben nichts anderes getan, als aus der Christusbegegnung heraus begeistert zu erzählen und hat immer nur Dresche gekriegt. Und wann immer du ihn fragtest, du, wie ist das denn eigentlich mit deinem Glauben, hast du es nicht bereut? Da hat er gesagt, nee, überhaupt nicht. Wenn ich mit der Auferstehungskraft Christi verbunden sein will, na, er wurde ja auch gekreuzigt, dann will ich das Leiden und das Kreuz gerne auch mit in Kauf nehmen, wie wir es heute Morgen gesagt haben. Ich möchte auch die Leidensgemeinschaft mit Christus teilen. Das heißt, ein Mensch, der ganz in der Liebe gegründet ist, der ganz darin gegründet ist, dass er angenommen, wertgeschätzt ist, alleine durch Gottes Zuwendung, ohne eine Begründung, ohne eine Leistung, ohne Kredit und Zinsen, der hat so viel Energie frei, der ist so in seiner Mitte und in seiner Bestimmung, dass der richtig belastbar ist. Die meisten Christen sind voll von Belastungen und Ballast, den sie mit sich rumschleppen. Und wenn man in eine normale Gemeinde hineinfragt, wer hat denn noch Kraft übrig, wer hat denn noch Zeit übrig, wer hat denn noch Geld übrig, dann werden die Hälse immer kürzer, nicht? Dann passen die so ganz in den Kragen rein, weil alle weggucken und nicht, ich habe gerade keine Zeit. Das heißt, wir sind alle total belastet. Wisst ihr, woran das liegt? Weil wir unsere ganze Energie mit Dingen verbringen, die nicht wesentlich sind. Weil wir so viel Zeit unseres Lebens damit verbringen, zu leisten und etwas sein zu wollen, obwohl wir doch schon längst sind in der Liebe, die Christus zu uns hat. Paulus sagt, mein Geheimnis ist, dass ich gar nicht alleine lebe, sondern dass Christus in mir lebt, dass er durch mich lebt. Und das erfährt er ganz konkret. Und ich würde es hier nicht so begeistert erzählen, wenn ich es nicht von Paulus gelernt hätte und gemerkt hätte, es stimmt Wort für Wort, was Paulus sagt. Es ist der Unterschied von Sterben und zum Leben kommen. Es ist der Unterschied von belastet sein und beflügelt werden, wenn ich kapiere, worin der Unterschied besteht. Montagmorgen nicht aufstehen und fragen, wie mache ich das? Dann ist die Woche schon gelaufen. Dann gilt der Spruch, was soll der Tag schon bringen, der mit dem Aufstehen anfängt? Das wird ja nichts. Sondern morgens aufzustehen und wenn mir all der Krusch einfällt, wenn ich muss nur an nächste Woche denken, was alles auf meinem schönen Schreibtisch liegt, was ich noch wegschaffen sollte, nicht? Wenn ich dann sage, wie soll ich das schaffen, dann bin ich schon frustriert, bevor es richtig losgeht. Es ist nur eine kleine Wende, dass ich sage, Herr, wie wollen wir das schaffen? Das klingt wie ein Wortspiel, aber es ist der Unterschied von Sterben und Leben. Zu wissen, dass ich nicht alleine bin und dass ich nicht die ganze Verantwortung für mein Leben und mein Christsein trage, sondern dass er sie mit mir trägt und dass er bei mir sein will. Nicht zu beten, wie soll ich Erschöpfter das jetzt auch noch schaffen, sondern neugierig, keck in den Himmel zu gucken und zu fragen, wie willst du, mein Schöpfer, das durch mich erschaffen? Hier bin ich. Ich stehe dir zur Verfügung. Das war bei mir selber die Entsprechung, die ich im Alltag dann hatte, als ich aus dieser Woche der Begegnungen, der Gespräche, des gemeinsamen Singens und Betens nach Hause kam und am Anfang noch Angst hatte, du hast wieder nur aufgetankt und es wird wieder genauso sein, kaum bist du zu Hause, dann hat dein Tank wieder ein Leck und dann fließt dir wieder die ganze Substanz davon und dann greifst du nochmal zur Gitarre und singst nochmal die Lieder und beim ersten Mal wirkt es auch noch, dass du durch die Gefühle das wieder zurückholst und wenn das Lied das dritte Mal gesungen hast, die Gitarre ist verstimmt, dann hilft es nicht mehr und alles ist wieder futsch und alles ist wieder weg. Und dann habe ich plötzlich erfahren, dass ich nicht für Christus leben muss. Ich gestehe auch, dass ich ihm gesagt habe, Herr Jesus Christus, ich habe das hier, ich höre auf zu missionieren und zu evangelisieren, denn das wird immer verkrampfter und je mehr ich mich anstrenge, meinen Glauben auch zu leben und zu bezeugen, desto mehr Murks mache ich und die anderen wollen es gar nicht hören, ich lande immer beim Falschen, ich höre auf. Und als ich es Christus übergeben hatte, dann habe ich gesagt, mein ganzer Kopf gehört dir, was immer du damit machen willst. Meine Hände, meine Füße, meine Zungen, meine Ohren, alles gehört dir. Aber ich mache nichts. Ich höre auf zu evangelisieren. Dieses Gebet war die Geburtsstunde meines Evangelisierens und Missionierens seit nunmehr Jahrzehnten. Denn Christus hat gesagt, na, lange hast du gebraucht. 17 bist du geworden über die Erkenntnis, dass du es nicht kannst. Jetzt kann ich endlich durch dich. Und jedes Wort, das Paulus schreibt, stimmt. Wenn wir bereit sind, ganz gelassen und ihm einfach nur erlauben, Herr Jesus Christus, jeder Bereich meines Lebens gehört dir. Auch das dunkelste Zimmer mit Spinneweben im Keller schließe ich dir auf. Alle Ängste, die ich habe, alle Wut, alle nicht geklärten Konflikte, all meine Fantasien, alles kriegst du. Jede Tür wird dir aufgeschlossen. Platz für deine Wahrheit. Wenn du mich liebst, wie ich bin, dann gehört dir der ganze Mensch. Dann zieht Christus ein und erobert jeden Raum, bearbeitet jede Angst und geht mit dir durch jede Kränkung durch und erneuert dein Leben. Ich erzähle immer von diesem einen Beispiel. Insofern, wenn ihr mich schon öfters gehört habt, dann werdet ihr euch vielleicht daran erinnern, weil es für mein Grundlegendes war. Ich habe schon mit tausenden Menschen gesprochen und gebetet. Aber der Erste, der war der Wichtigste. Das ist ja immer so, nicht? Der Erste war der Wichtigste. Das war ein Klassenkamerad, mit dem ich immer wieder die Strecke ging zur Schule. Und immer habe ich gesagt, mit dem musste man Glauben reden. Und das wurde immer krampf und ging daneben. Da fing er wieder was anderem an. Und wenn ich den schon sah, dann bekam ich schon das schlechte Gewissen pur, weil ich, der erinnerte mich immer dran, was ich eigentlich vorhatte und nie gemacht habe. Und als ich dann Christus gesagt hatte, Herr, ich höre auf, so einen Krampf zu machen. Wenn du willst, lebe du durch mich und entfalte dich durch mich. Ich stehe dir zur Verfügung. Dann spricht er mich doch tatsächlich 14 Tage später an und sagt, Hans-Joachim, ich habe mal eine Frage, du bist doch Christ. Nicht? Und ich habe mit den Tränen gerungen und der war ganz gerührt, dass ich seine Probleme so ernst nehme. Nur wenn ich ehrlich bin, die Tränen haben mir gegolten als dem Mann und seinen Fragen, weil ich das erste Mal kapierte, so funktioniert Christsein. Christus lebt in mir und nicht ich lebe für Christus. Ich weiß nicht, ob einige von euch auch dieses Bändchen mal hatten oder umhaben, What would Jesus do, was würde Jesus tun? Ein Band, das man ganz geistlich mit Paulus verstehen kann, wenn ich es denn so verstehe, was würde Jesus tun? Und dann den Schluss ziehe, Jesus Christus, wenn du es willst, dann darfst du es auch heute tun. Man kann dieses Bändchen aber, wie das bei vielen Sprüchen ist, nicht als Evangelium lesen, sondern auch Gesetz. Was würde Jesus tun? Warum der Konjunktiv? Nun, was würde Jesus tun, wenn er da wäre, was er aber nicht ist? Und ich bin jetzt sein Stellvertreter für den abwesenden Christus und jetzt muss ich den Christus machen. Das ist eine blöde Rolle, denn Christus ist relativ anstrengend zu spielen. Nicht, das ist eine Rolle, also bei Passionsspielen ist es schon anstrengend, die Arme so lange hochzuhalten, aber im gelebten Leben ist es überhaupt nicht zu bewältigen. Ihr habt mich aber richtig gehört, das Bändchen, ich habe gar nichts dagegen, man kann es ganz evangelisch lesen am Evangelium, dass man sich erinnern lässt, richtig, Christus, du lebst in mir, was willst du durch mich tun? Aber dann eigentlich nicht, was würdest du durch mich tun, sondern was willst du durch mich tun? Er lebt in uns und er lebt mit uns und will sich durch uns entfalten. In Kapitel 5 kommt Paulus noch einmal auf dieses Thema. Und setzt sich damit auseinander, dass die Frommen ihm vorwerfen, wenn du so von der Gnade redest, dann werden die Leute nachlässig. Und so habe ich es einmal erlebt, mit Studenten habe ich das so entfaltet, das Evangelium von Paulus her. Und einem Studenten platzte der Kragen und er sagte, also Herr Eckstein, wenn das wirklich so wäre, dass wir als Christen nicht mehr unter dem Gesetz wären, sondern ausschließlich nur noch in Gottes Liebe und Gnade, dann kann ich ja gerade tun und lassen, und ich brüllte dazwischen, was Christus will, richtig, das ist Evangelium. Die Angst der Gesetzlichen ist immer, wenn du den Leuten zu viel von der Liebe redest, dann fangen die an zu sündigen und werden nachlässig und nehmen die Gnade nicht richtig ernst und wissen sie nicht selbst zu schätzen. Das Gegenteil ist der Fall. Lass dich nur von Christus lieben und du wirst merken, wie dynamisch du wirst, wie viel Kraft du plötzlich frei hast und wie viel in deinem Leben passiert. Der Punkt ist, wir können viel paddeln und rudern, aber wir können ja nie wissen, was Christus gerade durch mich tun will. Wir hatten in den Gruppen, glaube ich, vorhin schon Schwierigkeiten zu bestimmen, was bin ich denn eigentlich für ein Glied am Leib Christi? Was sind meine Gaben? Was mache ich besonders? Was hat Christus mir geschenkt? Was will er durch mich tun? Was ist meine Berufung in Hinsicht auf irgendeine Aufgabe? Jetzt mag es sein, dass ich sage, also wahrscheinlich will Gott, dass ich Theologe bin und wahrscheinlich will er auch, dass ich manchmal predige und referiere. Aber wie soll ich denn wissen, wo ich welche Predigt zu wem, zu welchem Zeitpunkt, in welcher Situation halten soll? Ein Beispiel im Neuen Testament, das mich immer wieder umhaut, ist Apostelgeschichte 8, der Philippus. Zudem sagt morgens bei der stillen Zeit Gott durch seinen Engel, Philippus, heute wird evangelisiert. Und Philippus sagt, ich bin gerade in Jerusalem, wunderbar, gehe ich raus, da sind genug Leute, ich werde schon einen finden, nicht? Und das ist ja so, wenn du mit Schrot schießt, nicht, triffst du immer, weil das ja sich verteilt. Also hat er gesagt, gehst du mal auf den Tempelplatz und fängst an zu evangelisieren, dann kommen sie auf jeden Fall, die einen aus Neugierde, die andere aus Feindschaft, und irgendeinen wird das Evangelium schon treffen. Und der Engel sagt, nicht Jerusalem. Und dann sagt er, ja, wie, Samaria oder woanders in Caesarea vielleicht. Nee, das sagt der Engel, du gehst jetzt in die Wüste. Der sagt, ja wie, Großevangelisation in der Wüste, wie soll das denn funktionieren? Und dann sagt der Engel ihm, zum Stichwort Navigation, du gehst auf dem Wüstenweg nach Gaza. Wie soll Philippus diesen Befehl selber umsetzen? Evangelisiere in der Wüste. Da ist doch keiner. Nee, nach menschlichem Ermessen ist überhaupt keiner da. Und er hätte ohne Navigationsgerät auch nie die Peilung kriegen können. Aber der Heilige Geist ist ein sehr gutes Navigationsgerät und lässt sich nicht irritieren und braucht keine Satelliten. Der Heilige Geist schickte den Kämmerer aus Äthiopien, der war auf dem Weg nach Hause. Und von der anderen Ecke schickte er den Philippus und ließ die beiden sich treffen. Genau in der Sekunde, als der Philippus Jesaja 53 las, selbst den Vers hat der Heilige Geist noch ausgeguckt. Seine Frau hat bestimmt morgens gesagt, Philippus, du gehst evangelisieren, nimmst ja gar keine Bibel mit. Ja, der Engel hat gesagt, ich brauche heute keine Bibel. Ja, wie willst du denn predigen ohne Bibel? Ja, ich weiß auch nicht, Gott muss es wissen. Brauchte keine Bibel, weil der andere eine dabei hatte. Wie praktisch, nicht, wenn man bei der Mission schon die Bibel bei den Heiden vorfindet. Also. Und in dem Augenblick fragt er, kannst du es mir erklären? Ja, ich kann es dir erklären. Er predigt. Und als dann die Wüste zu Ende war, es kam das erste Wasser, sagt er, hier ist so viel Wasser, was hindert es, dass ich dich taufe? Der Philippus schüttelte sich einmal, weil er es selber nicht glauben konnte und sagte eigentlich nichts, wenn du es glauben willst, von Herzen gerne. Nur Gott kann die richtige Person zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, bei der richtigen Person mit dem richtigen Wort sein lassen. Es ist absolut absurd, dass wir versuchen, Christ zu sein. Also du kannst alles, nicht? Du kannst mit der Schrotflinte einfach mal reinschießen. Du kannst auch mit der Handgranate angeln gehen. Aber du kannst ja nicht missionieren, indem du einfach im Streuverfahren sagst, der nächste Beste wird einfach mal jetzt so lange geschüttelt, bis er freiwillig sagt, ich bekehre mich ja schon, einfach weil er überleben will. Nicht? Bei Straßenversammlungen fällt es dir noch gar nicht so auf. Wenn du aber mal in deiner Schulsituation, in deiner Studiensituation, in deiner Arbeitssituation, in deiner Familie, meinst du müsstest den abwesenden Christus vertreten und hast immer den Druck, ich muss doch was tun als Christ, da kannst du dir richtig Stress machen und kannst total frustriert sein. Lehn dich zurück, entspanne dich, lass los. Christsein heißt, sich von Christus und seiner Liebe beschenken zu lassen. Christsein heißt, sich lieben zu lassen. So lieben zu lassen, dass du nie satt wirst und immer mehr haben willst, das bedeutet es. Und vertrau diesem lebendigen Christus, dass das nicht passiv macht, nicht untätig macht, sondern dass etwas passiert. Und wenn das erste Mal du das mitbekommst, was es heißt, dass Christus durch dich lebt, das kann ganz harmlos sein, das kann eine kleine Geste sein, eine kleine Widerspiegelung eines Menschen, der sagt, du, ich habe dich beobachtet, sag mir, was dein Geheimnis ist. Oder danke, dass du mir gestern geholfen hast. Du sagst, wo habe ich dir geholfen? Und dann kommt eine Winzigkeit. Mir geht es nicht um große Feuerwerke, mir geht es um das Kleine. Und du plötzlich merkst, das ist es. Christus lebt in mir. Wir haben viel zu viel Ballast, Zwänge und Gesetze. Und so viel, was wir kompensieren, wo wir Ersatzleistungen haben. Wenn wir all das losließen, dann wären wir befreit. Bist du einmal gewandert mit einem Rucksack, der zu viel Last hat, dann merkst du, wie schwach du bist. Vorher kannst du noch so viel Kraft haben, aber wenn du zu viel Gewicht trägst, dann merkst du, dass du schwach bist. Lad deinen Rucksack aus, tu allen Ballast weg, alle Gewichte raus, lad es bei Christus aus und lass ihn in dir leben. Und dann wirst du es erfahren, was es heißt. Glauben heißt nicht, ich leiste etwas, sondern Glaube heißt in Beziehung leben. Er in mir und ich in ihm. Wir haben im Moment ja einen traumhaften Mond, nicht, der zunimmt. Die Faszination des Mondes besteht ausschließlich im Empfangen. Seine ganze Vollmacht besteht nur im sich bescheinen lassen. Der Mond ist nicht fromm, der Mond ist nicht aktiv, der Mond ist einfach so dämlich, wie er ist. Und schön ist er auch nicht, machen wir uns nichts vor. Die ganze Schönheit des Mondes und die ganze Faszination für uns in der Nacht liegt in seinem Geheimnis. Und das Geheimnis ist die Sonne. Das ganze Geheimnis eines Christen ist Jesus Christus selber. Zu unserer Überraschung ist er nämlich gar nicht tot, sondern er ist lebendig. Wir müssen ihn nicht vertreten, er ist gegenwärtig. Und es geht nur darum, wie wir uns so bescheinen lassen, dass wir ihn reflektieren. Wir können Liebe als Menschen nicht produzieren. Wir können Liebe als Menschen nur empfangen und reflektieren. Mehr sollen wir gar nicht tun. Liebe empfangen und Liebe reflektieren. Er in uns und wir in ihm. Glauben bedeutet im Wir-Leben. Nichts mehr ohne ihn zu tun. Und wenn du sagst, ja, jetzt geht's gerade nicht, jetzt habe ich nämlich eine Wut und jetzt wollte ich gerade schimpfen und fluchen, auch das sollst du bei Gott tun. Lies mal die Rachepsalmen und die Klagepsalmen. Da haben Leute im Wir geschimpft, sodass wir sagen, das macht man nicht. Man darf anderen Menschen nichts Böses wünschen. Tu es bei Christus, da ist es gut aufgehoben. Er kann den ganzen Müll vertragen und er verarbeitet es auch. Dafür ist er am Kreuz schon gestorben. Du hast Sorgen, du bist ungewiss, du bist einsam, du bist voller Freude, teil alles mit ihm. Das bedeutet Glauben, alles mit Christus zu teilen und alles von ihm zu empfangen. Noch einmal die Frage vom Anfang. Bringt dir dein Glaube mehr Kraft, Freude, Glück und Dynamik oder kostet er dich mehr Dynamik? Alle Aspekte von Widerspruch, Veräppelung durch andere, Aufwand von Mission und Gemeindearbeit mit reingerechnet, nicht? Der ganze Aufwand dazu. Wenn du am Schluss sagst, ich kriege mehr, als ich gebe, dann bist du auf der richtigen Spur. Und wenn du den Eindruck hast, ich gebe mehr, als ich kriege, dann stehst du noch vor der Erkenntnis des Geheimnisses. Freue dich, es ist dennoch für dich wahr. Du musst es nur erkennen. Danke.
Wir haben zu danken. Das ist eine richtig wohltuende Botschaft. Da ich mir nicht vorstellen kann, dass jeder Einzelne von euch jetzt sagt, ah, gut, genau so ist es, habe ich verstanden, setze ich um, gehe raus. Deswegen haben wir jetzt die Möglichkeit, falls es Fragen gibt, dass ihr die jetzt stellen dürft. Hans-Joachim Eckstein wird sie gerne beantworten. Und ich bin das laufende Mikro. Hebt einfach die Hand, ich komme zu euch, dann hören es auch alle anderen. Falls euch jetzt nicht einfällt, was ihr eh schon fragen wolltet, am Abend wird es die gleiche Möglichkeit nochmal geben.
Gerne auch Ergänzungen. Nicht? Also es muss nicht Frage-Antwort sein, sondern es kann auch sein, dass du sagst, da habe ich genau ein Beispiel, wo habe ich es erlebt, wie es bei mir selber ist.
Genau. Bitte.
Wie kann man das denn jetzt verstehen, dass dieser Gegensatz dazu, dass man ja trotzdem viele, ich sage jetzt mal ganz blöd, so Regeln oder Gesetze trotzdem liest und hat im Leben als Christ? Also das steht, also weil Sie jetzt ja auch eben schon gesagt hatten, wir müssen immer so viel tun oder wir denken, wir müssen immer so viel tun, aber also die Dinge sind ja trotzdem da und die haben wir auch trotzdem so verstanden.
Ja, gerne. In 5,22 zum Beispiel sagt Paulus, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das alles erwarte ich von euch. Richtig, ist ein Gebot. Das alles habe ich zu bringen. Und wenn ich jetzt sage, ja, wie soll ich das denn bringen? Dann sagt Paulus in 5,16 vorher, lebt im Geist. Das heißt, lebt im Wir mit Gott, dem Sohn und dem Vater. Und dann werdet ihr all die Begierde des Fleisches nicht vollbringen und alles das, was der Geist durch euch wirken will, wird verwirklicht. Das heißt, jedes Gebot im Neuen Testament ist kein Gesetz, sondern eine Verheißung. Und ich lese Galater 5, 22 und sage, also bei einem Christen ist die Frucht des Geistes Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glauben, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Spätestens bei der Selbstbeherrschung merke ich, oh, das habe ich noch nicht. Und jetzt ist die Frage, welchen Schalter lege ich um? Kriege ich ein schlechtes Gewissen und sage, nächste Woche beherrsche ich mich selber. Und dann gibt es einen Krampf. Oder sage ich, Herr Jesus Christus, ich habe den Eindruck, da ist noch mehr drin, denn nicht alles sehe ich in meinem Leben. Ich vergleiche dann Galater 5, 22 mit dem Tagebuch der letzten Woche und sage, da ist Ergänzungsbedarf. Nicht? Aber eben nicht als Gebot, sondern damit gehe ich zu Christus und sage, Herr Jesus Christus, du hast mir versprochen, das geschieht bei mir. Das sehe ich noch nicht. Merkt ihr den Unterschied? Nicht? Er sagt hier, wandelt im Geist. Wisst ihr, wie die meisten Christen das lesen? Die meisten Christen sagen, widersteht den Begierden des Fleisches und dann dürft ihr im Geist leben. Das heißt aber umgekehrt, lebt im Geist und dann erübrigen sich die Kompensationen. Nicht? Es ist kein Leben ohne Regeln, im Gegenteil. Die Liebe hat viel mehr Werte. Aber das Spannende ist, dass in der Liebe die Werte nicht Bedingungen sind, sondern Entfaltung. Ich kenne keinen, der so viel Normen hatte wie Jesus von Nazareth, wie Jesus Christus. Wenn du die Bergpredigt liest, der hat absolut eine Ethik, die kannst du ja nicht übertreffen. Was Feindschaft angeht, was Ehebruch angeht, all diese Sachen, nicht ganz doll. Was er aber gleichzeitig hat, ist eine vollkommene Liebe zu denen, die es nicht halten. Nicht Christus liebt den Sünder leidenschaftlich. Das heißt aber nicht, dass er nicht über Sünde redet. So wie auch Menschen, die ineinander verliebt sind, sich ja nicht ins Unglück rennen lassen. Sondern je mehr ich einen Menschen liebe, desto mehr leide ich dran, wenn er sich selber schadet. Also werde ich ihn konfrontieren. Wahrheit gehört immer zur Liebe dazu. Und deshalb ist das Neue Testament auch voll, nicht nur das Alte. Mit Konfrontationen. Hans-Joachim, hier bist du inkonsequent, hier wäre noch mehr möglich. Aber die Frage der Umsetzung ist immer, dass er es in mir alleine machen kann. Wenn ich mein Leben so lebe, wie Gott es will, er sagt mir ganz eindeutig hier, er will, dass ich an ihn glaube, dass er in mir ist und ich in ihm. Oder wenn wir die Evangelien nehmen, was sagt Jesus? Steh auf und folge mir nach. Bleibe bei mir. Das heißt, was ist der Weg eines Christen? Der Weg eines Christen ist Christusgemeinschaft. Der Weg eines Christen ist Nachfolge. Und wir meinen immer, wie damals schon die 12 Jünger, wir müssten Christus überholen. Und wenn er sagt, jetzt ruht ein wenig, dann sind wir weiter aktiv. Das heißt, also wir meinen immer, es gäbe einen eigenen Weg, den wir gehen sollten. Nicht? In der Nachfolge Jesu besteht absolutes Überholverbot. Immer hinten bleiben. Nicht? Und wenn du nicht weißt, was das heißt, dann kauf dir einen Hund und trainier den gut. Und dann macht er dir das genau vor. Immer bei Fuß. Und dann kann dir nichts passieren. Und aller Mist, der bei den Jüngern geschehen ist, immer wenn sie meinten, sie müssten jetzt den kleinen Messias spielen und einen Ersatzmessias spielen, nicht? Und dann ging's voll daneben. Selbst noch als Jesus auf dem Wasser zu den Jüngern kam und die meinten, dass er absaufen, nicht, weil der Sturm ins Boot schlug, wie wir das im Alltag bei uns auch kennen. Und Jesus sagte zu dem Petrus, komm her zu mir, nicht? Kann ein Mensch über das Wasser gehen? Nein. Kann ein Mensch die Bergpredigt leben? Nein. Und das ist genau der Clou beim Matthäus-Evangelium. Deshalb steht es auch da. Im Matthäus-Evangelium steht die Bergpredigt und das Wandeln des Petrus auf dem Meer in Matthäus 14. Ein Mensch kann Gottes Willen so sehr tun, wie ein Mensch über das Wasser gehen kann. Nämlich überhaupt nicht. Kein Mensch kann das Neue Testament leben. Kann man die Bergpredigt leben? Antwort: Nein. Mann nicht. Jesus ja. Und Jesus in dir? Auch ja. Das heißt, Mann nicht, aber Jesus in Mann oder Frau? Ja. Nicht? Das ist das ganze Geheimnis. Also auf einen Aspekt werden wir heute Abend auch nochmal eingehen, nämlich auf Führung, insofern Führung immer vorläufig ist in unserer Gewissheit. Das heißt, wir können immer nur das tun, was wir im Moment für Gottes Willen halten. So war es bei meiner Berufsfindung auch und Studienfindung, dass ich Schritt für Schritt einfach vorwärts ging. Ich sage immer gerne, wie führt ein Hirte die Schafe? Man kann ein Schaf nicht führen, wenn es wie so ein Alternierentisch so im 45-Grad-Winkel die Beine abstellt, dann kriegst du es nicht bewegt, sondern nur wenn ein Schaf lostrottet und mit einem leicht aufgestellten Ohr immer hört, ob der Hirte sich meldet, so kann man nur Schafe führen. Das heißt also, Führung funktioniert nie so, dass ich sage, das ist die Wahrheit, jetzt kann mir keiner widersprechen, sondern ich kann immer nur lostippeln, im besten Wissen und Gewissen. Das ist das eine. Wenn ich aber dann etwas für Gottes Willen halte, dann ist das Optimale nicht unbedingt immer das Einfachste. Nicht? Also der Paulus ging einen optimalen Weg. Optimal war es aber nicht für die Bequemlichkeit, denn der hatte sehr unangenehme Situation dadurch und es war sehr unkomfortabel sein ganzes Leben. Es war für ihn aber optimal. Und wenn ich auf mein Leben schaue, es war nicht immer nur das was Schlaraffenland war optimal, sondern oft so, dass ich zunächst dachte, also ich erinnere mich an manchen Termin, da bin ich hingefahren, habe gesagt, Herr Jesus, das mache ich wirklich nur dir zuliebe. Ich habe überhaupt keine Lust, dahin zu gehen. Und auf der Rückfahrt habe ich gesagt, okay, es war uns zuliebe, ich habe auch was davon gehabt. Aber das ist oft erst die Retrospektive. Und insofern ist das Optimale, das, was wirklich gut ist, nicht immer das Leichteste. Also schon bei mir in der Familie war es zunächst einmal, ich wurde Christ und ab da war Krieg. Nicht? Und ich habe mich immer gefragt, ja, warum musst du denn im eigenen Haus so viel Widerspruch haben, dich bei jedem Mittagessen auseinandersetzen, warum immer im Religionsunterricht überall nur Fronten von Apologetik und Krieg. Ja, ich habe es kapiert, dadurch wurde ich Theologe. Nicht? Aber das merkt man erst aus der Rückschau dann, was für einen selber gut ist. Also einerseits, Führung gibt es nie mit absoluter Gewissheit, aber die relative Gewissheit ist die des Vertrauens. Ich kann immer nur Schritt für Schritt gehen. Und das, was wirklich optimal ist, ist eben nicht immer das nur Bequeme. Nicht zum Ausgleich joggen wir sehr gerne und oft ist es so im Alltag, dass ich sage, es wäre jetzt optimal, ich würde joggen, denn sonst hast du morgen einen dicken Kopf, wenn ich jetzt durcharbeite, nicht, und bist nicht draußen gewesen. Aber manchmal muss ich mir dann einen Klaps geben und sagen, du weißt, dass es für dich gut ist, also jetzt joggst du und die erste halbe Stunde ist mühselig, nicht, und dann kommen die Knochen halbwegs ins Gelenk und dann kann man mit Freude laufen und dann kommt man nach Hause und sagt, das war super. Nicht? Aber da muss man sich einen Schubs geben. Nicht, also optimal heißt nicht bequem.